Jetzt wird es ganz interessant. Daniel präsentiert die 70 Jahrwochen, diese 490 Jahre, nicht einfach als einen festen Block, sondern er unterteilt sie. Und zwar zunächst mal in einen Block von 7 Jahrwochen, ist gleich 49 Jahre, 7 mal 7, 49. Und einen weiteren Block von 62 Jahrwochen. Wenn Sie gut im Kopf rechnen sind, wissen Sie, dass das 434 Jahre sind. Daniels Prophezeiung sagt also sinngemäß, wenn der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems ergangen ist, dann dauert es zunächst 49 Jahre und dann noch einmal 434 Jahre. Und dann wird etwas ganz Entscheidendes passieren, dann wird nämlich der Messias, der Fürst, auftreten. Verstehen Sie? Und das ist nun wirklich sehr erstaunlich. Daniels Prophezeiung legt exakt fest, wie lange es dauern wird, bis der Messias des Volkes Israel öffentlich auftreten und erkennbar sein wird. Nämlich 49 Jahre plus 434 Jahre ist gleich 483 Jahre. Vom Befehl des Artaxerxes Longimanus zum Wiederaufbau Jerusalems bis zum Kommen des Messias müssen 483 Jahre vergehen. Eine erstaunliche Aussage. Nun könnte man natürlich fragen, wenn es 483 Jahre sind bis zum Kommen des Messias, warum sagt es Daniel dann nicht auch so? Warum diese merkwürdige Einteilung in 49 Jahre und 434 Jahre? Nun, sehr wahrscheinlich bezeichnen die 49 Jahre den Zeitraum, in dem die völlig zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Die 434 Jahre danach bezeichnen den Zeitraum, in dem das Volk Israel auf den Messias wartete. Und zwar in bedrängter, kümmerlicher Zeit, wie Daniel sagt. Wer bei den allerersten Fahrenwalder Bibeltagen dabei war, weiß zwar, dass die Stadtmauer Jerusalems in einem einzigartigen Kraftakt innerhalb von 52 Tagen wiedererrichtet wurde. Das war aber nur die Stadtmauer. Die Wiederherstellung der Stadt mit ihren Straßen und Plätzen, so sagt es Daniel hier ja sehr genau, hat sehr viel längere Zeit in Anspruch genommen. Es hat in der Tat Jahrzehnte gedauert. Und danach hat das Volk Israel nur selten wirklich Ruhe gehabt. Immer wieder musste es sich Übergriffen erwehren von benachbarten Völkern und skrupellosen Machtpolitikern. Wenn Sie einmal die Apokryphen, also die nicht in der Bibel stehenden Makkabäerbücher lesen, dann können Sie einen lebhaften Eindruck davon bekommen, dass es wirklich eine bedrängte Zeit gewesen ist. Und selbst die Geburt Jesu geschah in bedrängter Zeit. Die Römer, die das Land Israel besetzt hatten, hielten zum Zeitpunkt von Jesu Geburt führten eine gigantische Steuererhebung durch, die ganz Israel in ein Chaos verwandelte. Jedes Jahr zu Weihnachten hören wir diesen Bericht aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und wieder können wir unsere Folie ein wenig vervollständigen. 483 Jahre, so sagt es Daniel, wird es dauern, bis der Messias kommt. Und die Zeit läuft ab 444 vor Christus. Und nun wollen wir rechnen. Jetzt ist dazu eines wichtig. Der jüdische Kalender, den auch Daniel voraussetzt, kennt nur 360 Tage pro Jahr. Fragen Sie mich bitte nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Unser gregorianischer Kalender dagegen hat 365 Tage. Das heißt, ein Jahr im jüdischen Kalender, ein Jahr beim Propheten Daniel ist um 5 Tage kürzer als unser Jahr mit seinen 365 Tagen. Will man jetzt den exakten Zeitraum ausrechnen, der vom Jahr 444 vor Christus bis zum vorhergesagten Kommen des Messias vergehen muss, dann muss man ein wenig umrechnen. Vom jüdischen Kalender zum gregorianischen Kalender. Und am einfachsten geschieht das so, dass man alles in Tagen ausdrückt. Also 483 Jahre nach dem jüdischen Kalender, das sind 483 mal 360. Na, wie viel sind das? Umgerechnet auf den gregorianischen Kalender sind 173.880 Tage, 476 Jahre plus ein paar zerquetschte. Wenn wir diese Zahl zugrunde legen, dann kommen wir vom Jahr 444 vor Christus ausgehend in das Jahr 32 oder 33 nach Christus. Also exakt in die Zeit, als Jesus der Messias durch das goldene Tor die Stadt Jerusalem betrat. Ich habe Ihnen das nochmal mitgebracht.
eine kleine Umrechnung. Können Sie das sehen?
Soll ich es höher schieben?
Ja, höher schieben.
Da haben Sie die Umrechnung. 483 Jahre mal 360 Tage, dann kriegen Sie die exakte Zahl der Tage und dann müssen Sie das teilen durch 365 und dann kommen Sie in unsere Zeitrechnung hinein, die auch unsere Geschichtsbücher prägt und dann kommen Sie auf 476 Jahre. Die Geschichtswissenschaftler sind sich einig, dass Jesus etwa im Jahr 32-33 nach Christus in Jerusalem gekreuzigt wurde. Sehr viel genauer können wir es einfach nicht sagen. Und kurze Zeit vor dieser Kreuzigung, so berichten die Evangelien, zog er auf einem Esel in Jerusalem ein und gab sich so seinem Volk als der Messias zu erkennen. Der Ritt auf dem Esel war eine Erfüllung einer Prophezeiung von Sacharja 9, Vers 9. Wir stehen also vor der erstaunlichen Tatsache, dass Daniels Prophezeiung tatsächlich sehr genau den Zeitpunkt für das Auftreten des Messias voraussagt. Und jetzt wird es noch spannender. Denn jetzt geht es um den Tod des Messias. Daniel 9, 26. Schauen Sie nochmal hin. Und nach den 62 Wochen, Daniel setzt voraus, dass vor den 62 auch die 7 vergangen sind, und nach den 62 Wochen wird ausgerottet werden, der Messias, und er wird nichts haben, und die Stadt und das Heiligtum wird zerstören, das Volk eines kommenden Herrschers. Sein Ende, das Ende des Heiligtums, Klammer zu, wird sein in einer Kriegsflut, und bis zum Ende wird sein Krieg und von Gott beschlossene Verwüstung. Nach dem Auftreten des Messias kommt der Tod des Messias. So sagt es Daniels Prophezeiung. Und es ist ganz interessant, welches Wort hier verwendet wird. Für ausgerottet steht im Hebräischen ein Wort, das heißt Karat. Und dieses Wort hat noch eine andere, sehr interessante Bedeutung. Neben ausrotten kann es auch noch opfern bedeuten. Und dann heißt der Satz so. Nach den 62 Wochen wird der Messias geopfert. Verstehen Sie, für Daniel ist deutlich, der Tod des Messias ist kein Zufall und nicht eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände, sondern sein Tod ist ein Opfer, entspricht also dem Willen und dem Plan Gottes. Ein Opfer für Sünde. Unwillkürlich fühlt man sich an die Worte Jesu über seine Kreuzigung aus Lukas 18, Vers 31 bis 33 erinnert. Wollen Sie mal eben mit mir nach Lukas 18 gehen? Lukas 18, 31 bis 33. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten. Durch die Propheten, verstehen Sie? Daniel. Von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Nach seiner Hinrichtung wird der Messias, so fährt Daniel fort, nichts haben. Das heißt, der Messias wird zu diesem Zeitpunkt nicht sein messianisches Reich haben, was ja zu ihm gehört eigentlich. Er wird abgelehnt und verworfen sein von seinem ganzen eigenen Volk. Ganz so, wie es Johannes im Johannesevangelium geschildert hat. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt noch etwas. Bitte beachten Sie, Daniels Prophezeiung sagt nicht, irgendwann gegen Ende der 7 und der 62 Jahrwochen wird der Messias geopfert. Und sie sagt auch nicht, am Anfang der letzten, der 70. Jahrwoche wird der Messias geopfert, sondern da steht, nach den 62 Jahrwochen wird der Messias geopfert. Also der Tod des Messias geschieht weder am Ende der ersten 69 Jahrwochen und er geschieht auch nicht am Anfang der letzten, der 70. Jahrwoche, sondern er geschieht dazwischen. Er geschieht in einer Zwischenzeit. Wir stehen hier in Vers 26 vor der erstaunlichen Tatsache, dass der Ablauf der 70 Jahrwochen unterbrochen wird. Ich sage gleich noch mehr dazu. Das ist so ähnlich wie mit einer Rakete. Wenn eine Rakete in Cape Canaveral in den USA gestartet wird, dann gibt es einen Countdown. Der läuft einfach ab vom Start bis zum Punkt Null. Und wenn er beim Punkt Null ist, dann kommt die Zündung der Raketenmotoren. Aber ein Countdown kann angehalten werden, passiert auch häufiger. Wenn die Techniker der NASA irgendetwas auf ihren Kontrollmonitoren entdecken, was nicht in Ordnung ist, dann halten sie den Countdown an. Manchmal noch Minuten vor dem Start. Und dann bleibt die Uhr stehen. So lange, bis der Fehler behoben ist. Und dann wird der Countdown wieder in Gang gesetzt und alles läuft weiter bis zum Punkt Null und dann kommt die Zündung. Und ganz genauso ist es hier in Daniels Prophezeiung auch. Über 69 Jahrwochen hinweg ist der Countdown gelaufen. Ein Jahr nach dem anderen wurde weggezählt. Aber jetzt, mit der Opferung des Messias, hält der Countdown an. Und es beginnt eine Zwischenzeit. Dass es wirklich eine Zwischenzeit von nicht unbeträchtlicher Länge ist, wird an den Ereignissen deutlich, die Daniel jetzt nennt. Der Tod des Messias hat nämlich Folgen. Daniel kündigt an, dass das Volk eines kommenden, für ihn Daniel also noch zukünftigen Fürsten, die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstören wird. Wie eine Flut, so beschreibt es Daniel, wird die Kriegsmaschinerie dieses Volkes über die Stadt Jerusalem und seinen Tempel hereinbrechen. Und heute wissen wir auch den Namen des Volkes, das Daniel da kommen sah. Das waren die Römer. Im Jahr 70 nach Christus überschwemmten die römischen Legionen unter Führung des Generals Titus die Stadt Jerusalem und legten sie in Schutt und Asche. Übrigens hat auch Jesus die Zerstörung der Stadt Jerusalem als Konsequenz seines Todes angekündigt. Als Konsequenz seines Todes angekündigt. Und wahrscheinlich hat er dabei auch an Daniels Weissagung gedacht. Das finden Sie im Matthäusevangelium, Kapitel 23. Matthäusevangelium, Kapitel 23, Vers 37 fortfolgende. Matthäus 23, 37 fortfolgende. Da heißt es, Jerusalem, Jerusalem, der du tötest die Propheten und steinigst, die ich zu dir gesandt sind, habe. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, sagt Jesus, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, Kapitel 24, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Also verstehen Sie, die Klage Jesu drückt aus, das Volk, das ihn töten und kreuzigen wird, es lehnt ihn ab. Und was ist die Folge? Das Ende des Tempels. Und dann kommt noch ein Nachsatz, auch der ist wichtig. Bis zum Ende, sagt Daniel, wird Krieg sein und beschlossene Verwüstung. Das ist ein ganz allgemeiner Satz. Er besagt, dass das Volk Israel bis zum Ende, also bis zum vollständigen Ablauf der 70 Jahrwochen, eine Periode des Leidens durchmachen wird. Halten wir das also fest. Nach dem Ablauf der ersten 69 Jahrwochen und konkret nach der Kreuzigung des Messias tritt ein Stopp im Countdown ein. Tritt ein Stopp im Countdown der 70 Jahrwochen ein. Nach der 69. Jahrwoche beginnt nicht unmittelbar die 70. sondern eine Zwischenzeit mit unbestimmter Länge nimmt ihren Anfang. Diese Zwischenzeit, so haben wir festgestellt, bedeutet für das Volk Israel eine Phase der Unsicherheit und des Leids. Und damit können wir unsere Folie noch einmal vervollständigen. Sie haben den Erlass des Artaxerxes, Sie haben die Einteilung der Jahrwochen, dann sehen Sie die Kreuzigung Jesu und dann beginnt eine Zwischenzeit. Und erst wenn die abgeschlossen ist, dann kann die letzte, die 70. Jahrwoche beginnen. Ich weiß es nicht, vielleicht erscheint Ihnen diese Unterbrechung im Ablauf der 70 Jahrwochen zunächst irgendwie unverständlich oder unnötig. Wie wir nachher sehen werden, hat diese Unterbrechung, diese Zwischenzeit aber einen sehr guten Sinn. Noch genauer gesagt, Jesus selbst und auch die Apostel haben sich zu dieser eigentümlichen Zwischenzeit ausführlich geäußert und ihre Bedeutung eingehend geklärt. Wir werden nachher noch näher darauf eingehen. Zunächst wollen wir einen Blick aber auf die letzte Jahrwoche in Daniels Prophezeiung werfen, Daniel 9, 27. Jetzt wird es ganz spannend. Und es wird ein Bund stark sein, befestigt sein, mit den vielen eine Jahrwoche lang. Und die Hälfte der Jahrwoche wird Schlachtopfer und Speisopfer ein Ende machen. Und im Heiligtum wird sein ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, so lange, bis die beschlossene, in Klammern von Gott beschlossene Vernichtung sich ergießt über die Verwüstung. Mit dem letzten Vers in Daniels Prophezeiung wird der große Countdown Gottes wieder in Gang gesetzt. Mit der letzten der insgesamt 70 Jahrwochen fangen die letzten 7 Jahre vor dem Durchbruch des Reiches Gottes, vor dem Durchbruch des tausendjährigen Reiches an. Schauen wir an, was da geschieht. Es wird ein Bund stark sein mit den vielen eine Jahrwoche lang. Das klingt wieder rätselhaft, ist aber auch nicht schwierig. Zu Beginn der letzten Jahrwoche wird das Volk Israel, niemand sonst ist mit den vielen gemeint, es wird einen Vertrag schließen. Wenn Sie so wollen, einen 7-Jahres-Vertrag. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Volk Israel wieder in seinem Land lebt. Dieser Vertrag wird nicht irgendein Vertrag sein, sondern ein Abkommen von höchster Wichtigkeit, möglicherweise ein Schutzvertrag. Daniel betont extra, dass dieser Vertrag stark sein wird, fest sein wird. Das heißt, die Vertragspartner werden sehr viel Wert auf den Bestand dieses Vertrages legen und ihn darum nach Möglichkeit befestigen. Natürlich stellt sich sofort die Frage, wer der Vertragspartner ist, mit dem die vielen, also das Volk Israel, diesen Vertrag schließen. Und Vers 27 macht klar, dass es ein Vertragspartner ist, wie er nicht gefährlicher sein könnte für das Volk Israel. Achten Sie darauf, was geschieht. Und die Hälfte der Jahrwoche wird Schlachtopfer und Speisopfer ein Ende machen. Und im Heiligtum wird sein ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, so lange, bis die beschlossene Vernichtung sich ergießt über die Verwüstung. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich genau in der Mitte der letzten, der 70. Jahrwoche, wird Israels gefährlicher Vertragspartner etwas Schreckliches tun. Er wird den Vertrag brechen, genauer, er wird das Volk Israel einer brutalen Verfolgung aussetzen. Die Schlacht- und Speisopfer im Tempel wird er abschaffen. Er wird also den Israeliten die Ausübung ihres Glaubens unmöglich machen. Und dann wird er im Tempel selbst ein Gräuelbild aufstellen, ein Götzenbild besonderer Art, das den Tempel zu einem Ort geistlicher Verwüstung machen wird. Und das wird so lange gehen, bis Gott selbst diesem Treiben ein Ende setzt und den Verwüster selbst vernichtet. Es ist eine geheimnisvolle Person, dieser Verwüster. Nur in Konturen zeichnet Daniels Prophezeiung sein Bild. Aber schon diese Konturen reichen aus, um ihn als einen erklärten Gegenspieler Gottes zu identifizieren. Und jetzt machen Sie sich bitte noch einmal den zeitlichen Ablauf dieser letzten Jahrwoche klar. 7 Jahre umfasst sie. Und in der Mitte dieser Zeit, also nach 3,5 Jahren, bricht der Verwüster alle Zusagen. Er setzt das Volk Israel einer brutalen Verfolgung aus. Und er macht sich selbst im Tempel zu einem Objekt der Anbetung, maßt sich also göttlichen Rang an. Wie lange geht das so? Nun genauso lange, bis die letzte Stunde der 7. Jahrwoche verflossen ist. Also noch einmal genau 3,5 Jahre oder auch 42 Monate oder 1260 Tage. So lange treibt der Verwüster sein Unwesen, bis der Countdown Gottes abgelaufen ist. Und dann kommt die Vernichtung für den Zerstörer. Und es kommt noch etwas. Es kommt der Anbruch des Friedensreiches. Sie sehen die letzte, die 70. Jahrwoche, geteilt in der Mitte. Sieben Jahre dauert also die letzte Phase in Gottes Countdown. Nach 3,5 Jahren oder 42 Monaten oder 1260 Tagen, also genau in der Mitte der 7 letzten Jahre, beginnt der geheimnisvolle Gegenspieler Gottes seine beispiellose Kampagne gegen das Volk Israel und maßt sich selbst göttlichen Rang an. Und wieder dauert es 3,5 Jahre und dann macht Gott selbst diesem Treiben ein Ende. Bitte behalten Sie diesen zeitlichen Ablauf im Hinterkopf, diese Zweiteilung der letzten 70. Jahre. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt dem Buch der Offenbarung zuwenden. Sie werden staunen. Das Buch der Offenbarung berichtet ebenso wie die Prophezeiung Daniels von einer geheimnisvollen Person, die große Macht zur Verfügung hat, das Volk Israel verfolgt, Gott lästert und sich von den Menschen wie ein Gott anbeten lässt. Johannes, der Verfasser des Buches der Offenbarung, nennt diese geheimnisvolle Person das Tier und macht deutlich, dass das Tier ein Handlanger Satans ist. Und jetzt kommt das Entscheidende. Johannes nennt exakt den Zeitumfang, in dem das Tier vor allem und ungebremst sein Unwesen treiben kann. Es sind, wahrscheinlich ahnen Sie es, 3,5 Jahre, beziehungsweise wie Johannes schreibt, 42 Monate. Schlagen wir das mal eben auf im Buch der Offenbarung, Kapitel 13, 1 bis 9. Buch der Offenbarung, Kapitel 13, 1 bis 9. Buch der Offenbarung, Kapitel 13, 1 bis 9. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden, große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen, und ihm wurde Macht gegeben zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen, und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht von Anfang der Welt geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre? Und was geschieht nach dem Ablauf dieser Zeitspanne, in dem der Verwüster das Tier herrscht? Was geschieht nach dem Ablauf der 42 Monate, die hier angesprochen werden? Es geschieht genau das, was die Prophezeiung Daniels ankündigt. Nach Ablauf dieser 42 Monate wird das Tier vernichtet und es bricht die Herrschaft Jesu, des Messias, an. Sie merken also, die Ereignisse und der Zeitrahmen, wie sie Daniel in seiner Prophezeiung über die letzte 70. Jahrwoche liefert, und die Ereignisse und der Zeitrahmen im Buch der Offenbarung stimmen genau überein. Und weiter. Was ist mit der Zeit, bevor das Tier, bevor der Verwüster seine Verfolgung und seine Selbstvergötzung beginnt? Was ist mit den 3,5 Jahren davor, von denen Daniel doch deutlich spricht? Finden sich auch die ersten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche im Buch der Offenbarung wieder? Ja, auch sie finden sich. Das Buch der Offenbarung berichtet von 2 Propheten, die den Menschen in diesen letzten 7 Jahren sehr machtvoll die Wahrheit Gottes bringen. So lange, bis sie unmittelbar beim Machtantritt des Tieres getötet werden. Wir wollen jetzt nicht im Einzelnen über diese 2 Propheten sprechen. Das werden wir in den nächsten Bibeltagen tun. Ich verspreche es Ihnen fest. Bitte löchern Sie mich hinterher nicht mit detaillierten Fragen nach den Propheten. Hier ist nur so viel wichtig. Das Buch der Offenbarung macht deutlich, dass die beiden Propheten bei den Ereignissen dabei sind, die vor dem Machtantritt des Tieres geschehen. Sie sind bei all den Ereignissen dabei, die das Buch der Offenbarung vor dem Machtantritt des Tieres schildert. Und wieder wird hier eine Zahl genannt. Johannes nennt die Zeitspanne, in der die beiden Propheten tätig sind. Und wieder sind es, Sie ahnen es ebenfalls, 3,5 Jahre oder, wie Johannes es hier ausdrückt, 1260 Tage. Und wieder. Der Zeitrahmen im Buch der Offenbarung und die Aussagen Daniels über die letzte, die 70. Jahrwoche stimmen genau überein. Schlagen wir das mal eben auf. Offenbarung 11, 3 bis 7. Da finden Sie diese 2 Zeugen, diese 2 Propheten vor. Offenbarung 11, 3 bis 7. Und ich will meinen 2 Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und haben Macht, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, Achtung, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen, und wird sie überwinden und wird sie töten. 3,5 Jahre können sie tätig sein. Dann werden sie umgebracht, weil das Tier seine Macht, seine Weltherrschaft antritt für weitere 3,5 Jahre. Und jetzt können wir einen ersten wichtigen Schluss ziehen. Das Buch der Offenbarung und Daniels Aussagen über die 70. Jahrwoche stimmen in ihrem Zeitablauf und in den berichteten Ereignissen überein. Und damit ist klar, sie haben beide dasselbe Thema. Sie berichten beide über die Ereignisse der letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu und dem Anbruch des 1000-jährigen Reiches. Sie berichten beide über die Zeit der großen Trübsal, so nennt die Offenbarung diese Zeit, vor dem Wiederkommen Jesu. Daniels Prophezeiung berichtet kurz, im Staccato, im Telegrammstil, ganz kurz, holzschnittartig. Das Buch der Offenbarung berichtet ausführlich und in allen Einzelheiten. Noch einmal in anderen Worten. Das Buch der Offenbarung konzentriert sich auf den einen, den letzten Teil von Daniels Prophezeiung. Es greift die letzte, die 70. Jahrwoche heraus, deren Ereignisse Daniel in Kapitel 9, Vers 27 beschreibt und stellt sie ausführlich und in allen Einzelheiten dar. Also, Daniels Prophezeiung gibt den großen Zeitrahmen vor. Seine Prophezeiung beschreibt die Zeit vom Jahr 444 vor Christus bis zum Kommen des Messias. Sie kündigt die Kreuzigung, also die Tötung des Messias und die Zerstörung der Stadt Jerusalem an. Sie skizziert die Zwischenzeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Und sie berichtet von den Ereignissen der 70. letzten Jahrwoche und den Anbruch des messianischen Reiches. Und das Buch der Offenbarung, das greift nun ausschließlich den letzten Teil von Daniels Prophetie auf, die 70. Jahrwoche, die letzte, und liefert hierzu wichtige, detaillierte Informationen. Das Buch der Offenbarung bleibt aber immer im zeitlichen und inhaltlichen Rahmen, den das Buch Daniel vorgibt. Verstehen Sie? Der erste Schlüssel zum Buch der Offenbarung ist also Daniels Prophezeiung über die 70 Jahrwochen. Diese wichtige Prophezeiung macht deutlich, mit welchem Zeitabschnitt der Zukunft sich das Buch der Offenbarung befasst. Mit den letzten 7 Jahren. 5 Minuten Luftpause. Nach den 70 Jahrwochen des Daniel, jetzt der zweite Schlüssel, die Entrückung der Gemeinde. Liest man das Buch der Offenbarung von der ersten bis zur letzten Seite, stößt man unwillkürlich auf eine Tatsache, die zu denken gibt. Pastor Nestvogel hat sie gestern erwähnt. Die ersten 3 Kapitel in der Offenbarung des Johannes drehen sich deutlich um die Gemeinde Jesu. Jedes einzelne der 7 Sendschreiben beginnt mit dem Satz, dem Engel der Gemeinde in ... schreibe. Und jedes einzelne Sendschreiben präsentiert dann Worte der Korrektur und der Ermutigung für jede einzelne Gemeinde. Also es dreht sich in den Sendschreiben schlechthin alles um die Gemeinde Jesu. Dieses Bild ändert sich schlagartig, wenn man das 3. Kapitel im Buch der Offenbarung hinter sich lässt. Spätestens ab Kapitel 5 ist von der Gemeinde nicht mehr die Rede. Das zentrale griechische Wort für Gemeinde, Ekklesia, taucht einfach nicht mehr auf. Es ist, als wäre die Gemeinde Jesu Christi plötzlich vom Erdboden verschluckt. Natürlich kommen in den Berichten der Offenbarung über die 7 Jahre der großen Trübsal Menschen vor, die an Jesus glauben. Aber sie werden anders genannt. Sie heißen schlicht die Heiligen. Offenbarung 14, Vers 12, Offenbarung 13, Vers 7 und andere Stellen. Aber von der Ekklesia, der Gemeinde Jesu, ist auffälligerweise nicht mehr die Rede. Erst ganz am Ende des Buches der Offenbarung, erst nach Abschluss der Berichte über die Ereignisse der großen Trübsal, erst nach dem Abschluss der Berichte über die letzten 7 Jahre vor dem 1000-jährigen Reich, taucht die Gemeinde wieder auf. Wenn Sie es nachschlagen wollen, Offenbarung 22, Vers 16. Offenbarung 22, Vers 16. Und natürlich ist die Frage, was machen wir mit diesem Befund? Was machen wir mit der Tatsache, dass die Gemeinde in den Berichten über die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu nicht vorkommt? Das Neue Testament selbst bietet uns eine Antwort auf diese Frage an. Und die Antwort lautet, die Gemeinde Jesu wird darum in den Berichten über die große Trübsal nicht erwähnt, weil sie in der großen Trübsal nicht mehr anwesend sein wird. Vor dem Beginn der letzten 7 Jahre wird die Gemeinde Jesu in der Entrückung vom Planeten Erde weggenommen. Was sagt die Bibel zum Thema Entrückung? Nun, sie sagt mindestens dreierlei dazu. Sie erklärt, dass die Entrückung stattfindet, sie erklärt, wie die Entrückung stattfindet und sie erklärt, wann die Entrückung stattfindet. Das, wie und wann. Und das wollen wir uns jetzt näher anschauen. Sie werden dabei sehr schnell merken, wie wichtig gerade die Frage der Entrückung für das Verstehen der Offenbarung ist. Also zunächst, die Bibel erklärt, dass die Entrückung der Gemeinde stattfindet. Die entscheidende Aussage dazu findet sich bei Jesus selbst. Am Vorabend seiner Verhaftung und seiner anschließenden Kreuzigung hat er mit seinen verunsicherten und verängstigten Jüngern über die Tatsache der Entrückung gesprochen. Johannes 14, 1 bis 3. Johannes 14, 1 bis 3. Johannes 14, 1 bis 3. Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich will kommen, sagt Jesus, und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Im griechischen Urtext steht für zu mir nehmen ein Wort, das heißt paralambano, müssen Sie sich nicht merken. Aber wichtig ist, das hat die Bedeutung von empfangen, jemanden empfangen. Und das ist wichtig, denn empfangen tut man jemanden, der zu einem kommt. Also zum Beispiel, wenn Sie Besuch empfangen, dann hat sich Ihr Besuch zuerst zu Ihnen auf den Weg gemacht, ist vielleicht in sein Auto gestiegen und dann zu Ihnen gefahren. Und Sie sehen dann irgendwann sein Auto, das vor Ihrem Haus vorfährt und einparkt. Und was machen Sie? Sie eilen die Treppe hinunter, Ihrem Besuch entgegen und empfangen ihn herzlich vor der Haustür. Oder jedenfalls mindestens im Flur. Und genau dieser Vorgang ist hier gemeint. Jesus sagt sinngemäß, ich werde nach meiner Auferweckung zurückgehen in die unsichtbare Welt meines Vaters, aber ich lasse euch nicht einfach allein. Wenn ihr von der Erde entrückt werdet, werde ich euch entgegenkommen und euch empfangen und euch aufnehmen in das Haus meines Vaters, in dem viele Wohnungen sind. Entrückung ist also eine Doppelbewegung. Die Gemeinde kommt Jesus entgegen und Jesus kommt der Gemeinde entgegen und empfängt sie. Sie treffen sozusagen auf halbem Weg zusammen, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich sehr platt ausgedrückt, wie ich das jetzt sage, aber ich denke, Sie verstehen, was gemeint ist. Es geht ja auch um sehr gewaltige Dinge, die wir nur von außen berühren und vorsichtig verstehen können, aber die wir nicht im Letzten erfassen. Also behalten Sie im Blick, es ist platt, wenn ich sage, das ist eine Doppelbewegung, aber es fasst das Wesentliche. Die Gemeinde kommt Jesus entgegen und Jesus kommt der Gemeinde entgegen. Und das unterscheidet die Entrückung von der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus sichtbar wiederkommt, dann gibt es keine Doppelbewegung. Dann kommt Jesus sichtbar und in Herrlichkeit auf den Planeten Erde, aber es kommt ihm niemand entgegen. Schauen wir nun weiter. Dass die Entrückung stattfindet, ist klar. Aber wie wird sie ablaufen? Auch hier gibt uns das Neue Testament hilfreiche Informationen an die Hand. Der Apostel Paulus beschreibt im 4. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes den Ablauf der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, schreibt Paulus, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Anlass für die Ausführungen des Paulus zur Entrückung war Unruhe in der Gemeinde von Thessaloniki. Einige Gemeindemitglieder waren gestorben. Dadurch waren Fragen aufgekommen. Was wird mit denen, die gestorben sind? Dass sie gerettet sind, ist klar. Aber werden sie auch die Entrückung miterleben? Und nun antwortet Paulus und er sagt sinngemäß, es werden alle Christen entrückt. Niemand wird ausgeschlossen, auch nicht die, die gerade gestorben sind. Wenn der Tag des Herrn anbricht, wird Jesus aus der unsichtbaren Welt Gottes herabkommen und dann werden als erstes alle, die im Glauben an Jesus gestorben sind, auferweckt werden und dann werden alle Christen, die zu diesem Zeitpunkt noch leben, gemeinsam mit den anderen entrückt werden und zwar dem Herrn entgegen, Vers 17. Sie haben also auch an dieser Stelle wieder diese Doppelbewegung, die wir eben schon in den Worten Jesu aus Johannes 14, 1-3 vorgefunden haben. Jesus kommt seiner Gemeinde gegen, um sie zu empfangen. Und die Gemeinde Jesu kommt Jesus entgegen, um bei ihm zu sein. Im ersten Korintherbrief hat Paulus diese Thematik noch einmal angesprochen und etwas weiter ausgeführt. Er beschreibt, dass das Ereignis der Entrückung ein sehr plötzliches und ein sehr gewaltiges Ereignis sein wird, das große Veränderungen mit sich bringt. 1. Korinther 15. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 50 bis 58. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann Abschluss, darum meine Brüder, meine lieben Brüder, es steht fest, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer weiter zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wie schon im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16, erwähnt Paulus die Posaune Gottes, die den Tag des Herrn ankündigt. Und dann beschreibt er die Veränderungen, die die Entrückung mit sich bringt. Jeder Christ, der zum Zeitpunkt der Entrückung lebt, wird verwandelt werden. Das heißt, seine körperliche Beschaffenheit wird sich grundlegend verändern. Unter dem Zugriff der verändernden Kraft Gottes wird seinem Leib, all das entzogen, was ihn anfällig macht für Krankheit, Zerfall und Tod. Der neue Leib ist anders. Vollkommen anders, als es der alte je sein konnte. Er wird unverweslich. Das heißt, es ist nicht mehr ein Leib, der 70 oder 80 Jahre hält, wenn man ihn gut pflegt und ins Fitnessstudio geht, sondern es ist ein Leib für die Ewigkeit. Verstehen Sie, das ist ein gewaltiger Vorgang, den Paulus da beschreibt. Und mit Sicherheit wird es eine überwältigende Erfahrung für die sein, die dabei sein werden. Und diese Verwandlung erleben. Halten wir also fest, Entrückung bedeutet, dass alle, die jemals zum Glauben an Jesus kamen und zu seiner Gemeinde gehörten, an einem bestimmten Tag in einem sehr plötzlichen Ereignis auferweckt oder, wie eben beschrieben, verwandelt werden und dann von der Erde weggenommen werden und Jesus begegnen, der ihnen aus der unsichtbaren Welt Gottes entgegenkommt. Übrigens, das sei nur am Rande bemerkt, präsentiert Paulus keine Beweisstellen aus dem Alten Testament, wenn er über die Entrückung lehrt. Er weist im Gegenteil im 1. Korintherbrief seine Leser darauf hin, dass er ihnen ein Geheimnis mitteilt, also etwas, das so bisher nicht bekannt war und das so also auch nicht im Alten Testament nachzulesen ist. Ein Geheimnis, steht 1. Korinther 15, 51. Und im 1. Thessalonicher Brief wird er noch deutlicher und schreibt, dass seine Ausführungen zur Entrückung auf ein Wort des Herrn, also gemeint eine persönliche Offenbarung zurückgehen, die er, Paulus, bekommen hat. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Also wir haben festgestellt, dass die Entrückung stattfindet, ist klar. Wie sie stattfindet, ist inzwischen auch klar. Bleibt noch die Frage, wann? Wann dieser Tag der Entrückung sein wird? In der Tat eine sehr entscheidende Frage. Nicht nur für jeden von uns persönlich, sondern auch für die richtige Auslegung des Buches der Offenbarung. Und einen ersten Hinweis bekommen wir wiederum von einigen Versen aus dem Thessalonicher Brief. Die sind jetzt ganz wichtig. 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10. Müssen wir sehr genau bearbeiten. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch, den Thessalonichern, gefunden haben. Und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Achtung, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Für unsere Frage nach dem Zeitpunkt der Entrückung ist besonders der letzte Halbsatz in Vers 10 wichtig. Da heißt es, Jesus ist es, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Was ist da gemeint? Wenn die Bibel sonst über den Zorn Gottes spricht, ist in der Regel allgemein der Zorn Gottes über die Sünde gemeint. Können Sie nachlesen, Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, klassische Stelle. Aber dieser Zorn, dieser allgemeine Zorn Gottes über die Sünde kann hier nicht gemeint sein, denn der Zorn Gottes über die Sünde ist immer gegenwärtig. Hier aber steht ausdrücklich, dass Jesus uns vor dem zukünftigen Zorn rettet. Was also ist gemeint? Eine Hilfe gibt uns das Buch der Offenbarung selbst, denn dort wird mit dem Wort Zorn der gesamte Zeitabschnitt der großen Trübsal, also die gesamten letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu, bezeichnet. Offenbarung 6, 15 bis 17. Offenbarung 6, 15 bis 17. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Da gibt es noch mehrere andere Stellen, ich nenne sie Ihnen, wo dieser Zorn diese Zeitspanne der großen Trübsal bezeichnet. Offenbarung 14, Vers 10 und 19, Offenbarung 15, Vers 1 und 7, Offenbarung 16, Vers 1. Oder wenn Sie ins Alte Testament gehen, da finden Sie das auch, Jesaja 13, 9 bis 12. Jesaja 13, 9 bis 12. Jesaja 13, 9 bis 12. Denn siehe, der Tag des Herrn Tag kommt, grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will den Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen, dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Auch hier ist deutlich, der Tag des Herrn ist ein Zeitabschnitt, in dem Gott Gericht hält über die Welt, ein Tag des Zorns, die Sünder zu vertilgen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir festhalten wollen. Wenn die Bibel, wie hier, vom Tag des Zorns oder vom Tag des Herrn, 1. Thessalonicher 5, Vers 2, spricht, dann meint sie nicht nur, das ist wichtig, den einen bestimmten Tag, an dem Jesus sichtbar wiederkommt zum Gericht, sondern sie meint mit dem Tag des Herrn ganz allgemein den Zeitraum, in dem der heilige Gott der Welt richtend gegenübertritt. Sie meint ganz allgemein den Zeitraum, in dem der heilige Gott das Böse in der Welt vernichtet und die Menschen richtet. Genauer. Wenn das Buch der Offenbarung die gesamten 7 letzten Tage vor der Wiederkunft Jesu als Tag des Zorns bezeichnet, dann ist klar, der Tag des Zorns, der Tag des Herrn, ist genau 7 Jahre lang. Sie stehen also vor der Tatsache, dass Tag